Herzlich willkommen beim Podcast «Heute Mordio», Kriminalfälle aus den vier Waldstätten. Ich bin Tina.
Und ich bin Eva.
Und heute, Eva, hast du uns etwas mitgenommen. Und wenn ich mich nicht irre, müssen wir wieder zu Luzern sein.
Ja, wir wollen oder nicht. Ist wieder Luzern dran. Nein, ich freue mich natürlich, sind wir in unserem Heimatkanton.
Ich mich auch.
Also, apropos Luzern, wenn man heute an Luzern denkt, haben viele wahrscheinlich gerade das Bild vom Wasserturm und der Kappelbrücke vor sich. Das lichtfallusartige Wahrzeichen von der Stadt Luzern. Die Tourismusbranche hat da ganze Arbeit geleistet. Der Wasserturm dient aber nicht nur als touristisches Fotosujet, sondern während Jahrhunderten auch als Archiv, Schatzkammer, Gefängnis, Verhör- und Folterkammer. Ein Multifunktionsturm quasi. Er ist um 1300 erbaut worden und somit älter als Kappelbrück. Mhm. Es gibt viele Geschichten, die man rund um den Wasserturm und seine düstere Vergangenheit könnte erzählen. Ich konzentriere mich heute aber in guter Schweizer Manier aufs Geld. Ende 1758 hat man eine fürchterliche Entdeckung gemacht. Und zwar hat sich herausgestellt, dass ein Teil vom Staatsschatz, der eben im Wasserturm aufbewahrt wurde, geraubt wurde. In den eisenbeschlagenen Truhen und Behältnissen haben 27 Säcke mit Silber ganz gefehlt und 39 Säcke sind einfach mit Stein und Sand wieder aufgefüllt worden. Insgesamt hat man geschätzt, dass etwa 50'000 Gulden fehlen. Um das ein bisschen in Relation zu setzen, der Jahreslohn von einem Bauhandwerker war etwa 150 bis 250 Gulden. Also heute wären das so wirklich ganz, ganz grob etwa 12,5 Millionen. Mhm. Das ist also ein ganz beträchtlicher Betrag, der hier gestohlen wurde. Der Stadtknecht, also der Staatsangestellte, Staatsdiener Ignaz Fröhlin, der den Schlüssel zu den Gefängnisräumlichkeiten hatte, ist daraufhin geflohen. Was jetzt nicht gerade unverdächtig ist und darum zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Den Stadtknecht konnte man also gerade nicht verhaften. Wer aber rum war, war der ehemalige Stadtknecht, der Josef Stalder, der schon gebrechlich war und darum die Schlüssel an im Frühling weitergegeben hat. Man hatte nicht nur den Stalder, sondern gerade seine ganze Familie, also seine Frau und zwei von seinen Töchtern, festgenommen. Sie haben aber beteuert, dass sie unschuldig seien und die Bevölkerung sagte nicht gerade erfreut von dieser Sippenhaft. Die Magd von Stalders, Elisabeth Bachmann, nicht verwandt mit mir, also auch nicht, ist aus der Stadt verschwunden. Jetzt hat man also die eine Familie verhaftet und ist dann darauf gekommen, dass es dann auch analogisch wäre, die vom aktuellen Stadtknecht anzuverhaften. Die Ehefrau von Fröhlin, Anna Maria Magdalena Breitenmoser, ist so festgesetzt worden. Außerdem dann doch auch noch die älteste Tochter vom Stalder, die Maria Veronika Stalder, ihre Ehemann und der Gerber Niklaus Schumacher sind alle gefangen genommen worden. Es hat dann noch weitere Verdächtige gehabt, zum Beispiel zwei Geistliche, der Kapellan in Rüsbühl, der Beat Peter Sprengler und der Organist in der St. Peterskapelle, der Walter Ludwig Ahles, die ebenfalls verschwunden sind.
Ui.
Die Stadt hat die Suche nach den Geflohenen intensiviert und die Bevölkerung ist aufgefordert worden, sie sollen das Geld, das sie von diesen Verdächtigen bekommen haben, doch zurückgeben und alles melden, was sie zu dem Raub wissen. In halb Europa hat man Steckbriefe verteilt. Die Magd, also die Elisabeth Bachmann, hat man nicht gefunden. Die beiden Geistlichen sind in Kloster untertaucht. Flashback zu unserer letzten Folge, Tina. Und der Fröhlin hat man schliesslich in Gießen ausfindig gemacht, wo er als Soldat in einem Schweizer Regiment angeworben hat. Jetzt sind die Hauptverdächtigen also alle in Gewahrsam gesehen und, wo sie nicht von allein gestanden haben, hat man, wie zu dieser Zeit leider üblich, mit Folter nachgeholfen. Beim Stalder und Fröhlin mit Lunte und Strecken, also ich denke, das ist Brennen und Gliedmasse, so schmerzlich auseinander gesehen, auch noch. Der Stalder hat gestanden, dass er schon vor 12 Jahren mit den damaligen beiden Theologiestudenten, dem Spengler und dem Ahles, im Obergaden, zoberst im Turm, ein paar Bodenbretter weggenommen haben, um mit einer Leiter in die Schatzkammer runterzusteigen. Dort haben sie dann ein Loch in die Holztruhe gesägelt und eben Geld gestohlen. Damit es nicht gerade aufgefallen ist, haben sie dann die Säcke mit Bleistück oder Kieselstein wieder aufgefüllt. Also später sind sie dann immer mal wieder eingestiegen, hat er gestanden. Einmal an die beiden inzwischen Geistlichen und Magda Elisabeth allein. Wo der Stalter dann irgendeinst gebrechlich wurde, hat er den Schlüssel an Ignaz Fröhlin übergeben. Damit er das mit dem Stellen aber nicht hat müssen aufgeben musste, hat er ihn einfach eingeweiht. Der Stalter hat dann aber den Schlüssel beim Fröhlin geholt mit der Begründung, er müsse im Wasserturm Spinnweben für sein kranke Bein holen.
Why not?
Also ich habe das am Anfang ein bisschen komisch gefunden und es ist jetzt etwas, was mir nie in den Sinn gekommen wäre, obwohl mein Knie würde vielleicht ein bisschen besser zusammenhalten, wenn man so Spinnweben würde und umwickeln. Nein, also ich habe dann nachher geschaut und offenbar ist das gar nicht so eine abwegige Begründung gewesen, wie sie uns heute vielleicht vorkommt. Man hat nämlich schon seit dem alten Rom oder sogar Griechenland Spinnweben gebraucht, um Hautverletzungen zu bedecken oder Warzen zu behandeln. Und bis heute gibt es offenbar wissenschaftliche Forschungen dazu, wo es zum Beispiel darum geht, ob man sie für die Regeneration von Nervenfasern kann brauchen, die Spinnweben. So, aber genug zu dem Exkurs, zu dem medizinischen. Zurück zum Stalder. Er hat weiter erzählt, er sei dann auch einmal mit seiner Magd, Desel Elisabeth Bachmann, eingestiegen, habe oben beim Mästlich gewartet, seine Magd ist die Schatztruhe aufgetan und die Frau vom Fröhlin sei dann auch dazu gekommen. Hat sich bis aufs Hemd abgezogen, weil das Loch, das sie neu aufgebrochen haben, so eng war. Und ist dann abgestiegen und sei mit dem Säck auf dem Kopf die Leiter wieder draufgegangen. Die Beute haben sie dann aufgeteilt. Er selber hat seinen Anteil im Holzhaus versteckt, wo dann eben von der Magd gestohlen wurde, sei vor ihrer Flucht. Und auch seine Tochter Maria Veronika und eben der Gerber, der Schuhmacher, haben sich mehrmals bei dem Staatsschatz bedient. Nach dem Geständnis vom Stalder hat dann auch der Fröhlin alles zugegeben und die anderen Beteiligten haben schon vorher aufgegeben und auch schon gestanden, wo sie das Geld versteckt hatten. Der Schuhmacher hat in seinem Schlussverhör mit und ohne Folter bzw. Marter, wie es auch in der Quelle geheissen hat, auch noch gesagt, der Fröhlin wollte ihm zeigen, wie man mit einem Totenkopf Geld überkäme und sei unter dem Vorwand in sein Haus gekommen, was dann eben zu einem von diesen Raubzügen geführt heige. Also das ist irgendwie so eine Vermischung von Aberglauben und ja. Insgesamt hat man aber nur einen geringen Teil von dem über die 12 Jahre gestohlenen Raubgut wieder auffinden können. Ich nehme an, dass sie den Rest halt einfach auch schon ausgegeben haben. Unter der Nase vom Rat über so lange Zeit so einen Diebstahl zu begehen und das von 2 Staatsbediensteten ist natürlich eine grosse Schande und Schmach gewesen für das Patriziat, das über Luzern regiert hat. Und das hat sich dann auch in der Härte vom Urteil gespiegelt. Im März 1759 sind die beiden Hauptschuldigen, also der Stalder und der Fröhlin, zum Tod verurteilt worden.
Wegen dem?
Ja. Ja, du, das war extrem viel Geld gewesen und
ja, aber es ist... Ja, okay.
Und eben eine grosse Schande.
Ja, ja, es war auch ein anderes Verständnis auch noch gewesen, oder? Kann man ja nicht vergleichen mit heute.
Ja, also ein ganz anderes Irrverständnis auch noch.
Aber ich finde es gleich ein heftig. Aber bitte.
Wie man das damals so gemacht hat, ist das Urteil vom März verlesen worden, von der grossen Menge. Und dann hat man die beiden zum Richtplatz in Hemmenbrück gekarrt. Vielleicht wenn ihr jetzt schnell 2-3 Minuten vorspulen, wenn ihr die brutale Vollstreckung nicht hören wollt. Im 62-jährigen Josef Anton Stalder hat man zuerst mit einem Bieli die rechte Hand abgeschlagen, wie es eben für die eben üblich war. Was?
Haben sie nicht dem von Beroldinger auch zuerst die Hand abhauen?
Ja, eben, das haben wir, ja.
Aber den ja gar nicht klauen.
Nein, darum bin ich dort ein bisschen verwirrt
gewesen. Ja, komisch. Komisch.
Dann hat man ihn an einen Pfahl gestellt und mit einem Strick hat man ihn erwürgt. Dann ist aber eben noch nicht vorbei mit dem Rache- und Abschreckungsakt. Man hat seinen Leichnam auf eine sogenannte Breche gelegt und seine Arme und Beine 7-mal gebrochen. Dann ihn und seine Hand aufs Rad gebunden und den Kopf aufgesteckt. Allen Boshaften zu einem Scheuchen und Schrecken, den Vögeln aber in der Luft zu einem Raub dienen. Solle hiermit der Leib auf Erden gebüßet haben, Gott Gnade der Seelen. Mit dem 29-jährigen Jost Ignaz Fröhlin sind sie im Vergleich gnädiger umgegangen. Er ist unter dem aufgesteckten Kopf vom Stalder mit einem Strick erhängt worden. An den 30-jährigen Gerber, der Jost Franz Niklaus Schumacher, ist eine Woche später gehängt worden. Am gleichen Tag wie die 26-jährige Frau von Fröhlin, Anna Maria Magdalena Breitenmoser, vom Scharfrichter mit dem Schwert geköpft wurde.
Das ist alles gerade gnädig.
Ja, eben. Also ich meine, wenn der Henker richtig versteht, also der Scharfrichter mit dem Köpfen und das Schwert scharf war, ja, gut, dann ja, ist es am schnellsten gegangen.
That's why we have a guillotine.
Mhm. Aber das war zu früh gewesen.
Ja. Und zu dieser kommen wir sicher auch
mal. Ja, es, garantiert. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist die Guillotine? Wir wollen von der Guillotine hören. Das kommt irgendwann. Nein, aber ein Zeitgenoss hat Anna ein bisschen verklärend so beschrieben: Eine junge Heldin, die vor dem Tod und dem Schwert nicht gezittert ihren männlichen Geist aufgab. Die 28-jährige Tochter vom Stalder, Maria Veronika Stalder, ist zu ewiger Kettengefangenschaft im Bloterhaus verurteilt worden, also im ursprünglichen Spital für ansteckende Leute, die zum Beispiel Syphilis hatten, mir aber dann später für alles Mögliche gebraucht hat. Sie hat ausgesagt, dass sie das Ganze sehr bereue und zuerst nach ihrem einzigen Diebstahl, wo sie dabei war, sei, Brühlenteig und das Geld verweigert. Dann aber ein paar Tage später hat Elisabeth ihren Anteil vorbeigebracht. Da hat sie dann aber nicht angenommen, sondern unter den Stegen versteckt, wo er bei einer Hausdurchsuchung auch tatsächlich gefunden worden ist. Und dank ihrer aufrichtigen Reue und dem Geständnis sei sie als Einzige dieser Todesstrafe entgangen. Der Mann von der Maria Veronika, die Frau vom Stalder und die beiden anderen Töchter sind freigesprochen worden. Die flüchtige Magd, die Elisabeth Bachmann, hat mir in Abwesenheit zum Tod verurteilt und ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. 50, wenn man sie tot, 100, wenn man sie lebendig abliefert. Und das Vermögen von den beiden flüchtigen Geistlichen, dem Spengler und dem Ales, hat man in der Stadt Luzern zugesprochen, sie zu Infames erklärt, also quasi zu gottlosen Niederträchtigen.
Mhm. Aber das ist spannend, weil es ist gleich wie beim Beroldinger. Du kommst mehr über, wenn du eine Lebung bringst. Also quasi, wenn du die staatliche Rache selber kannst durchführen.
Genau. Dass es noch zur Abstecken kann, eben dienen. Ja.
Obwohl ja heute man weiss, dass das nicht viel bringt.
Nein. Die ganze Geschichte hat auch dazu geführt, dass man den Staatsschatz an einem anderen Ort aufbewahrt hat. Und zwar in einem anderen umgebauten Raum vom Wasserturm. etwa 80 Jahre später, also schon im 19. Jahrhundert, hat man das Urteil offenbar als richtig eingeschätzt. Es ist nämlich im Geschichtsfreund vom Historischen Verein Zentralschweiz ein Artikel vom damaligen Stadtarchivar, Josef Schneller, erschienen, in dem er schreibt: Wenn wir uns ein lebendiges und anschauliches Bild von dem langen und frevelhaften Treiben dieser Bösewichte machen wollen, so müssen die zur Stunde noch aufbewahrten Verhörakte, wie selbe aus den Bekenntnissen der Schuldigen mit und ohne Folter hervorgegangen sind, nach mehr oder weniger selbsteigenen Worten zu Rate gezogen werden. Sie alle sind, selbst den Endurteilen, Beilagen und anderen hierüber enthobenen archivalischen Quellen, höchst merkwürdig, also im Sinn von, also bemerkenswert, gell? Nicht so wie heute merkwürdig, und zeigen, wie weit der Mensch vom Wege der Wahrheit und des Rechts abzuirren vermag, wenn er jegliche Furcht Gottes beseitigt, der Gnade von oben beharrlich den Eingang verschließt und einzig nur der Sinnlichkeit, der Genusssucht und der Müßiggange frönt. Also sehr stark wertende Worte, die heute in einem Stadtarchivar oder Archivarin nicht mehr über die Lippen gehen würden.
Nein.
Zum Schluss werde ich euch noch erzählen, dass ein Liedtext mit 20 Strophen erhalten ist, wo wir zur Herrichtung von Fröhlin und dem Stalder verteilt haben. Dina und ich haben das einstudiert und singen es im Kanon vor.
Was?
Nein. Ihr habt es alle in Dina in die Augen gesehen. Nein.
Also, ich meine das Klavier. Nein, ja, da.
Aber ich werde gleich mit der letzten Strophe schließen, wo ich euch, keine Angst, nicht vorsingen, sondern vorlesen. Alle, die in Diensten seien, sich treu und fromm zu halten, die Untreu bringt allein das Unglück solcher Gestalten. Wer nur im Luder will bei Tag und Nacht rumfahren und liebt das Kartenspiel, der muss sich wohl gewahren. Ich überlasse jetzt euch zu entscheiden, ob das abschreckend wirkt oder nach einem guten Plan für euch das nächste Wochenende.
Kann man so sehen.
Ja, also ich habe so das Gefühl gehabt, wahrscheinlich ist es auch so hart verurteilt worden, weil es eben nicht das erste Mal war, dass Geld gefehlt hat. Was zu einer langwierigen und intensiven Familienfehde geführt hat. Und zwar hat 1728 ein Schuhmacher, ein Meier, beides Patrizierfamilie, als Säckelmeister abgelöst und gemerkt, dass 44'000 Gulden in der Staatskasse fehlen.
Oi, das ist viel.
Ja.
Das ist
Und
mega viel.
ja, das ist fast so viel wie eigentlich nachher. Und man hat dann den Meier zwar nicht strafrechtlich verfolgt, aber sein Privatvermögen konfisziert, was er im Schuhmacher nie verziehen hat. 13 Jahre später hat es wieder ein Defizit gegeben, aufgefallen ist. Und schon wieder ist es von einem Meier verursacht worden und ein Schuhmacher hat es aufgedeckt. Der Meier hat dann sein Amt verloren und ist sogar lebenslänglich aus der Eidgenossenschaft verbannt wurde. Wo dann der Stalderhandel, also eben der Prozess, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, abgeschlossen war, hat der Säckelmeister, der ein Schuhmacher war, wieder einen Diebstahl gemeldet. Und sein politischer Gegner, natürlich ein Meier, nämlich
Okay.
der Valentin Meier, hat dann aber verkündet, der Schuhmacher habe den Raub nur vortäuscht, um öffentliche Gelder unterschlagen. Der Schuhmacher ist vor Gericht gekommen und ist zur Rückzahlung verurteilt worden und lebenslänglicher Verbannung. Also quasi 1:1 im Schuhmacher gegen Meier Verbannungswettbewerb. Der Valentin Meier ist dann an die Macht gekommen und hat später den Beinamen der Göttliche bekommen, weil er die korrupte Verwaltung heig reformieren und weil er Luzern vor einem Bürgerkrieg bewahrt heig. Also eigentlich ist es ihm einfach darum gegangen, dass die Aristokratie weiter an der Macht
Ja,
bleibt.
unbedingt. Also.
Und das ist dann gar noch nicht das letzte Kapitel in dieser blutigen Fehde von Meier versus Schumacher gesehen, aber
Wann ist das gewesen? Entschuldigung.
auch im 18.
Also
Jahrhundert.
quasi Ende Ancien Regime.
Ja, aber es ist noch nicht das letzte Kapitel gesehen, aber vielleicht erzählen wir es mal ein anderes Mal, wie es weitergegangen ist in dieser Luzerner historischen Intrigenversion von Game of Thrones. Dina, unser erster Cliffhanger, vielleicht. Der Raub von dem Staatsschatz hat dann sogar ein Ratsherr und Patrizier, der Josef Rudolf Valentin Meyer von Schauensee, zu seinem Roman «Das Pekulat» inspiriert, wo er eben nach dem Urteil geschrieben hat und dort die Korruption und die Intrigen von der Oberschicht oder in anderen Worten die gesellschaftlichen Verhältnisse von dem Patriziat beschrieben hat. Das Buch, das im Staatsarchiv Luzern vorhanden ist und alle anderen Quellen, wie zum Beispiel die Arbeit von Hans Jurt, findet ihr wie immer in der Show Notes.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Aber es ist noch cleverer, das mit dem Täuschen mit dem Säck.
Ja, und weil halt wirklich beide, die für das zuständig waren, involviert waren, haben sie es ja wirklich lange können auch vertuschen.
Mega, ja.
Und eben haben noch andere eingeweiht, die auch davon
Ja.
profitiert haben.
Ja, danke vielmals, Eva.
Also, ich würde sagen, kommen wir zum Absackerli.
Wie ich höre, stoßen wir heute mit nicht mit Bier an, sondern mit Rosé.
Zum Wohle von Patricia.
Ich habe ein kurzes mitgenommen. Aus Luzern. Luzern als Standort von der Nationalbuchdruckerei. Als die Eidgenossenschaft zusammengebrochen ist, hat es quasi keine Zeitungen in der Zentralschweiz gegeben, die darüber berichtet haben. Also wir sind im gleichen Jahrhundert, wie du gewesen bist.
Ah.
Das hat sich aber schlagartig geändert, als Luzern Bundeshauptstadt geworden ist. Habt ihr das gewusst?
Ich schon.
Ja, hoffentlich. Vom Oktober 1798 bis Ende Mai 1799, also nicht sehr lang, ist Luzern die wichtigste Stadt in dieser gar jungen Schweiz gewesen. Und so sind auch die Zeitungen und deren ihre Druckmaschinen auf Luzern gekommen. Die Nationalbuchdrucker, der Grunner und die Grässner, haben sich im Ursulinenkloster, das heutige Mariahilf, eingerichtet und haben gerade 10 Druckermaschinen mitgenommen. Die lokal ansässigen Drucker, die hat es nämlich schon auch gegeben, haben alle aber nur jeweils über eine Druckermaschine verfügt. Somit sind sie natürlich viel schneller gewesen, also die mit den 10, der Grunner und Grässner, als die anderen und haben auch mehrere grössere Zeitungen gedruckt. nach dem Mai 1799, also wo die Bundesregierung ihren bis jetzt letzten Standort eingenommen hat, man weiss ja nicht, nämlich auf Bern, sind auch die grossen Druckereien aus dem kleinen Luzern wieder verschwunden. Die kleine Geschichte habe ich letztens im ganz neu gedruckten Buch von Max Huber «Unterdruck, die Presse in der Zentralschweiz von den Anfängen bis zur Gegenwart» lesen. Der jüngste Band von der Reihe Luzerner historischen Veröffentlichungen kann man in allen gängigen Buchläden kaufen. Den Link zur ISBN-Nummer tue ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Und ich kann anfangen jetzt wirklich nur kurz, weil ich das Buch seit 2 Tagen. Danke, André, übrigens. Und ich konnte noch nicht alles lesen, bei Gost nicht, weil es ist sehr ein umfangreiches Buch. Ich habe schon ein bisschen reinlesen, wie ihr gehört habt. Und es ist sehr spannend. Und es ist auch für Nicht-Historikerinnen wie mich verständlich geschrieben, was ich immer sehr schätze. Ich kann es also wirklich nur empfehlen.
Zum Schluss werde ich mich auch noch bedanken für all die Tipps, die wir einmal überkommen, die ihr uns sendet und gerne auch weiterhin machen könnt an zetermordio@gmail.com. Und auch spezifisch herzlichen Dank an unseren Arbeitskollegen Gregor Egloff, der mich eben auf der Raub im Wasserturm einmal hingewiesen hat. Dann bitte abonniert uns und all die Sachen, die wir so machen können. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Bye bye.